Hallo und herzlich willkommen bei Wahre Verbrechen. Das ist der True Crime Podcast mit den unheimlich, unheimlich emotionsgeladenen und super charmanten Host, nämlich mit mir. Ich bin Alex und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid oder auch zum ersten Mal zuhört. Und ja, wo soll ich anfangen? Danke für euren tollen Support und eure vielen Nachrichten. Vor allem zu meiner letzten Folge. Ihr seid und bleibt wirklich die allerbesten. Ich habe so viele Nachrichten bekommen und möchte euch hier auch wirklich einmal für euer Vertrauen danken. Ja, ich bin wirklich überwältigt. Ich bin auch sehr erschrocken, was euch in diesem ganzen großen Thema Homophobie, homophobe Angriffe passiert ist. Also es tut mir unheimlich leid und ja, bleibt stark, bleibt weiterhin stark, hört nicht auf zu kämpfen, lasst euch nicht unterkriegen und ja, der Kampf ist nicht vorbei und der Kampf hört auch nicht auf und immer weitermachen und immer den Kopf hoch und seid stolz darauf, wen ihr liebt, wie ihr lebt und auf alles, was ihr tut. Ich habe euch heute einen, wie ich finde, wirklich erschreckenden Fall mitgebracht. Erschreckend darum, weil es um eine Entführung eines 9-jährigen Mädchens geht und darum, was mit ihr passiert ist. Und daher verweise ich auf meine Folgenbeschreibung. Dort findet ihr die Triggerwarnungen. Schaut also unbedingt mal vorbei. In dem heutigen Fall geht es nach Homosassa in Florida und dort verschwindet im Februar des Jahres 2005 die 9-jährige Jessica Lunsford mitten in der Nacht aus ihrem Kinderzimmer. Gerade ist es super heiß, also jetzt, wo ich aufnehme, deswegen sage ich jetzt mal, esst noch schnell euer Eis auf, denn es geht los. Viel Spaß. Es ist der Morgen des 24. Februar 2005. Ein Freitag und das Wochenende steht vor der Tür. Mark Lunsfords Wecker klingelt bereits um 5 Uhr. Er arbeitet für das Unternehmen mit dem bezeichnenden Namen Dirt Boys. Dort ist er Fahrer eines Entsorgungsfahrzeuges. Der 42-jährige Mark Lunsford wohnt gemeinsam mit seiner 9-jährigen Tochter Jessica in einem bescheidenen Wohnwagen bei seinen Eltern in Homosassa in Florida. Gestern war ein langer Abend. Mark hat sich mit seiner Freundin getroffen und ist erst sehr spät nach Hause gekommen. Seine Tochter Jessica verabschiedete ihn mit ganz vielen Küssen und festen Umarmungen. Sie ist ein richtiges Papakind. Wenn Mark bei der Arbeit ist, ruft sie ihn mehrmals an, um ihm zu sagen, wie sehr sie ihn lieb hat. Nun, endlich hat er den Wecker wahrgenommen. Mark steht auf, geht ins Bad und macht sich fertig. Im Hintergrund hört er nun Jessicas Wecker klingeln. Sie steht nur ganz kurz nach ihrem Vater auf, um sich für die Schule fertig zu machen. Es vergehen ein paar Minuten, bis Mark registriert, dass Jessicas Wecker noch immer vor sich hin klingelt. Komisch. Eigentlich steht seine Tochter doch immer direkt auf. Na, vielleicht schläft sie einfach nur fest, denkt Mark sich. Er läuft aus dem Bad direkt zu Jessicas Zimmer und klopft vorsichtig an die Tür. Das soll er machen. So steht es schließlich auf dem von Jessica gebastelten Schild. Bitte anklopfen. Mark klopft nochmal und öffnet leise und langsam die Zimmertür. Bestimmt schläft Jessica ganz fest mit ihrem Stofftiger im Arm. Jessica? Du musst aufstehen. Je weiter Mark ins Zimmer hineingeht, desto genauer erkennt er, dass Jessicas Bett leer ist. Wo ist sie denn nur? Mark ruft ihren Namen, erst im Flüsterton, dann wird er immer lauter. Er läuft den ganzen Wohnwagen ab, überprüft die Eingangstür, doch diese ist verschlossen. Sie kann sich also doch nicht einfach so rausgeschlichen haben. Völlig verzweifelt und krank vor Sorge rief Mark den Notruf an und meldet seine Tochter Jessica als vermisst. Das Police Department nahm den sorgevollen Anruf sehr schnell ernst und schickte umgehend Beamte zum Wohnwagen der Familie Lunsford. Im Laufe des Tages trafen immer mehr Menschen ein. Freunde und Familienangehörige, Nachbarn und Bekannte von Bekannten, um Mark bei der Suche nach seiner Tochter zu unterstützen. Die ersten Anlaufstellen waren natürlich die Schule und Freunde von Jessica. Doch dort war sie nicht und niemand hat sie gesehen. Bis zum späten Abend hin gab es keine Hinweise darauf, wo Jessica war. Bevor es jetzt gleich weitergeht, mache ich jetzt schon mal eine kleine Übersicht der letzten Ereignisse, also der Ereignisse des ersten Tages nach Jessicas Verschwinden. Mark Lunsford geht auf ein Date mit seiner Freundin, Jessica bleibt zu Hause bei ihren Großeltern. Mark kommt erst spät nach Hause und schließt offensichtlich die Eingangstür ab, so wie vermutlich jede Nacht. Jessica ist am nächsten Morgen verschwunden, die Eingangstür ist weiterhin abgeschlossen. Da es Februar war, denke ich, waren auch die Fenster geschlossen gewesen. Wenn Jessica also nicht aus einem Fenster geklettert ist und die Eingangstür nicht hat öffnen können, wann und wie ist sie denn dann verschwunden? Bevor ihr Vater zurückkam? Und warum haben ihre Großeltern nichts mitbekommen? Obwohl gut, vielleicht haben die ja auch schon geschlafen. Na, aber mal sehen, was da noch so passiert in den Stunden danach. Einen Tag nach Jessicas Verschwinden leitete nun auch die Landesbehörde eine groß angelegte Suche an. Es waren hunderte Menschen in Hermosa unterwegs, um die Gegend rund um Jessicas Zuhause zu durchkämmen. Polizeibeamte, Freiwillige, Familie und Freunde, sie alle wollten die Neunjährige so schnell wie möglich finden, denn je mehr Zeit verging, desto schwieriger würde es werden. Jessica Lunsford wurde am 6. Oktober 1995 in Gastonia in North Carolina geboren. Ihre Eltern ließen sich scheiden, als sie ein Jahr alt war, und ihr Vater erhielt das Sorgerecht. Jeder, der Jessica kannte, beschrieb sie als ein ruhiges Mädchen mit einem strahlenden Lächeln. Sehr aufgeschlossen und freundlich, aber auch etwas schüchtern. Sie war gut in der Schule und mochte es gern, ihre Hausaufgaben zu machen. Jessica schlief immer mit ihrem Stofftiger am Arm, einer Taschenlampe auf dem Nachttisch und einem Nachtlicht, weil sie die Dunkelheit nicht mochte. Ihre Großmutter erzählte den Ermittlern, dass Jessica sehr wählerisch war, was ihr Zimmer anging, und es nicht mochte, wenn Leute ohne ihre Erlaubnis eintraten. Ruth Lunsford erzählte auch, dass Jessica nie weit von zu Hause wegging, weil sie den Leuten nicht traute. Die kleine Jessica verehrte ihren Vater und liebte es, Zeit mit ihm zu verbringen. Sie fuhren zusammen auf seinem Motorrad und er nahm sie oft mit in einer Karaoke-Bar, um, ja, ihre Lieblingslieder zu trällern. Jessica erzählte den Leuten immer, dass sie Sängerin, Olympiaschwimmerin oder Modedesignerin werden wollte. Das Mädchen besuchte auch eine kirchliche Jugendgruppe mit dem Namen King's Kids. Am Abend vor ihrem Verschwinden hatte die Gruppe für einen Wettbewerb geprobt. Jessica liebte Puppen und Plüschtiere. Ihr Zimmer war voll davon und sie konnte trotzdem nie genug haben. Nach ihrem Verschwinden ist ihrem Vater Mark an einem Abend etwas aufgefallen. Eines der Kuscheltiere fehlte. Es war ihr aktuelles Lieblingsplüschtier. Ein lilafarbener Delfin, den er für sie bei einer Kirmes gewonnen hatte. Wenn ein Kind als vermisst gemeldet wird, überprüft die Polizei in den USA in der Regel alle bekannten Sexualstraftäter in der Gegend. Genau dies taten also die Ermittler des Citrus County. Und im Rahmen dieser Überprüfungen entdeckten die Ermittler, dass ein bekannter Straftäter namens John Evander Coey nicht an der Adresse lebte, an der er registriert war. Gesetzlich ist es jedoch so, dass ein verurteilter Sexualstraftäter verpflichtet ist, die Behörden darüber zu informieren, wenn er oder auch sie beabsichtigt umzuziehen. John Coeys Liste von Verurteilungen in seinem Vorstrafenregister war lang, sehr lang. Er war mehrfach wegen Drogenverstößen verhaftet worden und konsumierte Crack. Dazu kamen Vergehen wie Einbruch, Tragen einer versteckten Waffe, ordnungswidrige Trunkenheit, Fahren unter Alkoholeinfluss, unsittliche Entblößung, ordnungswidriges Verhalten, Betrug, unzureichende Geldmittel und Diebstahl. Sogar sein Führerschein war ihm entzogen worden, und zwar für 99 Jahre. Also mit anderen Worten, er durfte überhaupt nie wieder Auto fahren. 1991 wurde er verhaftet und angeklagt, weil er ein Kind unter 16 Jahren unsittlich angefasst hatte. Und jetzt fanden die Ermittler also heraus, dass John Coey bei seiner Halbschwester Dorothy Dixon eingezogen ist und dort schon seit geraumer Zeit lebte. Bei ihr wohnten außerdem ihr Freund Matthew, ihre Tochter Maddie und ihr Schwiegersohn Gene. Genauso wie die Lunsfords lebten auch die Dixons in einem Wohnwagen. Jetzt sind diese Wohnwagenhäuser aber nicht zu vergleichen wie diese Wohnmobile, die man vielleicht gleich im Kopf hat. Sie sind schon größer und breiter und eignen sich auch nicht zum Familiencamping in den Sommerferien oder so. Also sie sind schon eher wie ein, ja, Haus. Naja, wie auch immer, der Dixon-Wohnwagen befindet sich in unmittelbarer Nähe des Lunsfords-Wohnwagens und dies in Kombination mit John Coey ließ die Ermittler aufhorchen. Die Ermittler fuhren zum Wohnwagen von Dorothy Dixon, um nach ihrem Halbbruder John zu suchen. Dorothy Dixon öffnete die Tür. Auf die Frage, ob sie wisse, wo John sei, antwortete sie, dass sie es nicht wisse und dass sie ihn auch Ewigkeiten nicht gesehen hatte. Und es waren dieselben Antworten, die die Ermittler von den restlichen, sich im Haus befindenden Personen bekommen hatte. Die Ermittler durchsuchten das Gelände rund um den Wohnwagen, in der Hoffnung, irgendetwas zu finden, das darauf hindeutete, dass John Cui sehr wohl bei seiner Halbschwester wohnte. Dorothy Dixon erlaubte den Ermittlern nicht, sich im Haus umzusehen, wofür sie letztendlich einen guten Grund hatte. Denn schließlich versteckte sich ein großes Geheimnis in ihrem Kleiderschrank. Sheriff Jeff Dorsey charakterisierte die Familie Dixon später als einen Haufen durchgeknallter Individuen, die von oben bis unten mit Drogen zugepumpt waren. Kommen wir aber mal zu dem Geheimnis in Dorothy Dixons Kleiderschrank. Wie sich später herausstellte, versteckte sich in diesem nämlich John Cui, während die Ermittler seine Halbschwester nach seinem Verbleib befragten. Am 14. März 2005, also 19 Tage nach Jessicas Verschwinden, klopfen die Ermittler erneut an Dorothy Dixons Tür. Sie waren noch immer auf der Suche nach John Cui und hatten nun auch eine Durchsuchungserlaubnis bei sich. Sie wussten genau, dass John Cui in den letzten Tagen und Wochen im Haus der Dixons war. Die Ermittler stellten das Wohnmobil auf den Kopf. Sie durchsuchten jede Ecke, auch die Schränke. Doch John Cui war nicht zu finden. Als die Ermittler dann aber in dem Zimmer, in dem John geschlafen haben soll, Blut auf einer Matratze fanden, wurden die Ermittlungen noch etwas dringlicher. John Cui war nun eine Person of Interest, eine Person von Interesse. Nicht mehr nur ein Mann, der sich nicht an seine Vorlagen hielt, sondern ein Mann, der unter dem dringenden Verdacht stand, Jessica Lunsford entführt zu haben. Die Bewohner des Dixon-Hauses blieben bei ihren Aussagen, sie wüssten nicht, wo John sei. Tatsächlich aber hatte er die Gegend 2 Wochen vorher schon verlassen. Kurz nachdem die Ermittler das erste Mal da waren und nach ihm gefragt hatten. Unter falschen Namen kaufte er ein Busticket nach Georgia. John Cui ist 1,70 Meter groß, hat eine Glatze und wässrige blaue Augen. Er wiegt knappe 63 Kilo und sieht älter aus, als er ist. In den letzten 30 Jahren wurde er 24 Mal verhaftet und nach seiner Ankunft in Savannah, Georgia, drohte ihm ein neuer Konflikt mit der Polizei. Nachdem er in einer Obdachlosenunterkunft unterkam, wurde er aufgrund des Verstoßes gegen das Marihuana-Gesetz von der Polizei festgehalten. Da die Polizei von Georgia noch nichts davon wusste, dass die Kollegen in Florida auf der Suche nach John waren, ließen sie ihn gehen und John Cui setzte sich unmittelbar ins etwa 160 Kilometer entfernte Augusta ab. Irgendwie muss er gespürt haben, dass es für ihn an der Zeit war, weiterzuziehen. Denn mittlerweile hatte das Verschwinden von Jessica Lunsford es in die Nachrichten geschafft. Die Bevölkerung wurde um ihre Mithilfe gebeten und diverse Telefonnummern wurden eingeblendet, an denen sich die Menschen wenden konnten, wenn sie einen Hinweis über Jessicas Verbleib hatten. Aber auch Hinweise zu der verdächtigen Person. Denn John Cui wurde offiziell als Verdächtiger präsentiert. Und sein Bild flimmerte nun in den 20-Uhr-Nachrichten über unzählige Bildschirme. John Cui war in Augusta ebenfalls in einer Obdachlosenunterkunft untergekommen. Eine Mitarbeiterin der Unterkunft sah sein Bild in den Nachrichten und war sich sicher, dieser Mann auf dem Bild wohnt gerade in der Unterkunft. Sie informierte die Polizei und diese brauchte keine 10 Minuten, bis sie in der Unterkunft eintrifft. Die Polizei von Augusta griff Cui auf und nahm ihn fest. Dies ging so schnell, weil er sich nämlich nach seiner Ankunft in Augusta nicht als Sexualstraftäter hat registrieren lassen. Und in der Zwischenzeit, wo John Cui in Untersuchungshaft saß, kontaktierte das Sheriffbüro den Sheriff von Citrus County und informierte ihn darüber, dass John Cui sich in ihrer Gewahrsam befand. Am 17. März 2005 trafen sodann die Detectives Scott Grace und Gary Eckeson in Augusta ein, um John Cui zu befragen. Mehrere Stunden geht das Verhör, in dem der Befragte immer wieder nur die ein und dieselbe Antwort gab. Er wisse nichts über das Verschwinden von Jessica Lunsford. Die Detectives begannen mit Unterstützung eines FBI-Spezialagenten am 17. März um 14.30 Uhr mit der Befragung von John Cui. Aus den Protokollen der Befragung geht hervor, dass Detective Grace John Cui mit Nachdruck zu Informationen drängte, die zur Auffindung von Jessica Lunsford führen sollten. Eckeson wählte eine sanftere Herangehensweise und versuchte, an John Cui zu appellieren. Eine klassische Good Cop, Bad Cop Methode also. An einem Punkt der Befragung fragte Detective Grace, ob John einen Lügendetektortest machen würde. Er antwortete, ich denke schon, ich bin nur Ich will einen Anwalt, wissen Sie? Doch diese Bitte überhören die Detectives wohl. Detective Eckeson wird später sagen, dass die Befragung nur ein kurzer Austausch war. In den Protokollen stellte sich jedoch heraus, dass John Cooey insgesamt 7 Mal nach einem Anwalt fragte. Und das klar und deutlich. Ich möchte einen Anwalt sprechen. Ich möchte einen Anwalt hier anwesend haben. Ich meine, wenn die Leute versuchen, mich für etwas zu beschuldigen, was ich nicht getan habe, dann habe ich es nicht getan. Ich will nur mit einem Anwalt reden, um die Sache zu klären. Die Befragung geht weiter und John Cooey bekommt keinen Anwalt an die Seite gestellt. Mehrere Stunden wird John nach Jessica Lunsford befragt. Immer und immer wieder. Ihr habt mir jetzt das Gehirn gebraten, sagt Cooey an einer Stelle. In einer eidesstattlichen Aussage würde Detective Eckeson später erklären, dass John Cooey seine Wünsche nicht deutlich gemacht hatte, als er um einen Anwalt bat. Er hatte versucht herauszufinden, ob Cooey wolle, dass die Befragung unterbrochen wird, bis ein Anwalt anwesend ist, oder ob die Befragung fortgesetzt werden kann, bis ein Anwalt eintrifft. Es war auch möglich, dass Cooey nur für den Lügendetektortest, zu dem er sich bereit erklärt hatte, einen Anwalt dabei haben wollte. John Cooey soll nicht eindeutig geantwortet haben. Und so gingen die Detectives davon aus, dass er bereit war, mit ihnen zu sprechen. Und was denkt ihr denn darüber? Ich habe zu dem Vorgehen der Polizei noch ein paar Gedanken, aber das besprechen wir dann am besten im Outro, okay? Also bleibt auf jeden Fall gerne dran. Ich mache jetzt erstmal weiter mit dem Fall. Am nächsten Tag, also am 18. März 2005, machte John Cooey einen Lügendetektortest, der von FBI-Spezialagent John Whitmore durchgeführt wurde. Noch während des Tests brach John Cooey zusammen. Unter Tränen gestand er dann die Entführung und den Mord an Jessica Lunsford. Und er verriet auch, wo sie sie finden würden. John Cooeys Geständnis wurde auf Video aufgenommen und er gesteht darin Folgendes. Er gab zu, dass er das Haus der Lunsfords am 24. Februar gegen 3 Uhr morgens betreten hatte und Jessica schlafend in ihrem Bett vorfand. Er weckte sie und befahl ihr, still zu sein. Nicht schreien oder so, sagte er und forderte sie auf, ihm zurück zum Haus seiner Schwester zu folgen. Laut John Cooey war sie gefügig und tatsächlich fand die Polizei keine Anzeichen eines Kampfes in ihrem Zimmer. John Cooey gab dann zu, Jessica vergewaltigt zu haben, nachdem er sie in sein Zimmer gebracht hatte. Er fesselte sie für den Rest der Nacht bei sich ans Bett und vergewaltigte sie dann am Morgen erneut. Danach steckte er sie in seinen Schrank und befahl ihr, dort zu bleiben und kein Wort zu sagen und keine Geräusche zu machen, während er zur Arbeit ging. Wieder befolgte sie seinen Befehl und blieb den ganzen Tag dort in diesem Schrank. Cooey hatte einen Fernseher eingeschaltet, auf den sie durch die leicht geöffnete Schranktür sehen konnte. Er erzählte dann den Ermittlern, dass Jessica im Fernsehen Nachrichtenberichte über sie gesehen hatte. Unter anderem auch darüber, wie viele Menschen sie suchten. John Cooey entschuldigte seine Tat natürlich damit, dass er in der Nacht, in der er Jessica entführte, getrunken und sich mit Drogen zugedröhnt hatte. Und das bleibt jetzt erstmal wirklich ohne Worte. John Cooey hielt Jessica 3 Tage lang in seinem Schrank versteckt, bis zu dem Tag, an dem die Ermittler an die Haustür klopften und nach ihm fragten. Und das ist so schrecklich, ich kann mir überhaupt nicht ausmalen, wie schlimm das alles für Jessica gewesen sein muss. 3 Tage hat sie keinen Ton von sich gegeben und nicht einmal versucht zu fliehen. Ja, sie muss unter solch einem Schock gestanden haben, das kann man, glaube ich, wirklich nicht nachvollziehen. Also ich kann es auf jeden Fall nicht nachvollziehen. Cooey versuchte dann, seine Schuld an Jessica abzuwälzen. Und hört einfach selbst. Er behauptete nämlich, dass er und Jessica während der Zeit, in der sie bei ihm war, eine Beziehung führten. Sie soll freiwillig bei ihm geblieben sein und auch sonst freiwillig gehandelt haben. Und das ist so widerlich. Entschuldigt bitte. Cooeys Aussage allerdings ist gar nicht so unüblich. Denn Psychologen wissen, dass Kinderschänder ihre Tat oft versuchen zu verharmlosen, und zwar genau so, indem sie behaupten, das Opfer habe freiwillig mitgemacht, oder aber sie schieben die Schuld jemand anderen zu. In John Cooeys Fall war zum Beispiel beides so ein bisschen der Fall. Einmal wäre Jessica ja einverstanden gewesen, und der andere Punkt, die Polizei hätte sie ja finden können, wenn sie nur richtig geguckt hätten. Jiankui versteckte sich gemeinsam mit Jessica im Kleiderschrank, während die Ermittler um den Wohnwagen herumschlichen und nach Hinweisen suchten. Als die Ermittler dann weg waren, geriet Kui in Panik, so wie er selbst sagt. Natürlich hatte er sich gefragt, wie um Himmels Willen die Ermittler auf ihn gekommen sind. Doch all dies half ja nichts, denn er dachte immer nur daran, wie er Jessica schnellstmöglich loswerden konnte, bevor die Polizei ihn fasst. Und so beschloss Jiankui, die 9-jährige Jessica Lunsford einfach zu begraben, obwohl sie noch am Leben war. Kuis Geständnis wurde umgehend nach Homosassa weitergeleitet und kurz nach Mitternacht am Samstag des 19. März traf ein Team von Ermittlern am Wohnwagen von Dorothy Dixon ein. An der Stelle, die Jiankui den Detectives beschrieb, fanden die Ermittler ein flaches Grab, in dem befand sich Jessicas bekleideter Körper, eingepackt in zwei Plastikmüllsäcke. Mit den Füßen voran wurde sie in den ersten Müllsack gesteckt und mit dem Kopf voran in den zweiten. Jessicas Handgelenke waren mit Kabelbindern gefesselt. Sie hat es aber geschafft, zwei Finger durch die Fesseln zu bekommen und so den Müllsack aufzukratzen. Als die Ermittler die Müllsäcke vollständig von dem leblosen Körper entfernten, lag Jessica da mit ihrem lilafarbenen Delfin im Arm. Ihre Leiche wurde ins Leichenschauhaus in Leesburg, Florida gebracht, wo Dr. Stephen Coxwell eine Autopsie durchführte. Es gab keinen Hinweis darauf, dass sie versucht hatte, durch die Säcke zu treten, um sich zu befreien. Beide Säcke waren sicher verknotet und aller Wahrscheinlichkeit nach war die Todesursache Ersticken, was seiner Meinung nach zwischen 3 und 5 Minuten dauerte. Dr. Coxwell stellte fest, dass sich die Leiche in einem Zustand mittlerer Verwesung befand. Und obwohl er den Todeszeitpunkt nicht genau bestimmen konnte, deutete der Grad der Verwesung darauf hin, dass Jessica etwa 3 Wochen zuvor gestorben war. Ihre Fingernägel waren mit pfirsichfarbenem Nagellack lackiert und die beiden aus der Fessel freigelegten Finger waren teilweise mumifiziert. Die Tatsache, dass sie in der Lage war, sich durch den Sack zu krallen, deutet sehr darauf hin, dass Jessica, oder bestätigt eher, deutet nicht darauf hin, bestätigt, dass Jessica noch lebte, als sie begraben wurde. Dr. Coxwell fand vaginale Risswunden, was auf einen sexuellen Übergriff hinwies. Er schätzte, dass diese Risswunden wahrscheinlich nicht mehr als 6 Stunden vor dem Tod entstanden waren. Jessicas Magen-Darm-Trakt war im Grunde leer und Dr. Coxwell schätzte, dass sie das letzte Mal zwischen 12 Stunden und 3 bis 4 Tagen vor dem Tod etwas gegessen hatte. An ihrem Körper wurden Spuren von Kokain gefunden. Sie hatte selbst kein Kokain eingenommen, war aber in einer Umgebung gewesen, in der Crack geraucht worden war. Und ja, der Autopsiebericht bestätigte also all das, was Jiankui den Ermittlern bereits erzählt hatte. Am Sonntag, den 20. März, wurde Jiankui in das Citrus County Gefängnis in Florida geliefert und unter spezieller Beobachtung gesetzt, denn die Ermittler wollten sichergehen, dass er sich nicht selbst in seiner Zelle verletzt oder gar Selbstmord begeht. Dorothy Dixon, ihre Tochter Maddie und ihr Freund Matthew Dietrich wurden wegen Behinderung der Justiz angeklagt, weil sie die Polizei belogen hatten. Dorothys Schwiegersohn befand sich zum Zeitpunkt der polizeilichen Ermittlungen nicht im Haus und somit konnte er ja auch nicht viel falsch machen. Er erhielt dennoch eine Strafanzeige, und zwar wegen der Nichtzahlung von Unterhalt. Die Gemeinde von Homosassa war empört und jeder, der den Fall verfolgt hatte, forderte Gerechtigkeit. Er wird bezahlen, sagte Jessicas Mutter zu CNN, nachdem sie erfahren hatte, dass Jiankui den Mord an ihrer Tochter gestanden hatte. Er wird dafür bezahlen, dass er die Kinder da draußen und auch meine Tochter verletzt hat. Er verdient alles, was auf ihn zukommt. Jessicas Vater Mark Lunsford schwankte zwischen Rachsucht und Trauer. Sie ist jetzt zu Hause, sagte er. Als er später von CNN interviewt wurde, schaute er in die Kamera und sprach Jiankui direkt an. Ich hoffe, du verrottest in der Hölle. Ich hoffe, du bekommst die Todesstrafe. Lunsford wusste, dass etwas getan werden musste, um andere Kinder vor Sexualstraftätern wie Kui zu schützen. In den Wochen nach dem Fund von Jessicas Leiche setzte Mark Lunsford sich bei der Politik des Bundesstaates Florida dafür ein, strengere Gesetze für Sexualstraftäter zu erlassen. Mit Hilfe der Abgeordneten Charlie Dean und Nancy Agenciano wurde ein Gesetzesentwurf verfasst, der höhere Gefängnisstrafen, Die elektronische Verfolgung aller verurteilten Sexualstraftäter und Sexualstraftäterinnen auf Bewährung und die obligatorische Nutzung staatlicher Datenbanken durch alle lokalen Bewährungshelfer vorsah, damit bekannte Sexualstraftäter sich nicht der Kontrolle der Strafverfolgungsbehörden entziehen konnten. Der Jessica Lunsford Act wurde schnell verabschiedet und von Gouverneur Jeb Bush am 2. Mai 2005 unterzeichnet. Das Gesetz trat am 1. September in Kraft. Am 1. April 2005 erhob eine Grand Jury Anklage gegen John Cui wegen Mordes ersten Grades, Entführung, sexueller Nötigung und Einbruchsdiebstahl. Die verschiedenen Anklagen gegen die Dixons wurden feingelassen. 5 Tage später erschien John Cui vor Gericht und plädierte auf nicht schuldig im Sinne der Anklage. Und die Staatsanwaltschaft erklärte, dass sie in diesem Fall die Todesstrafe beantragen würde. John Cui wurde anschließend in das Bezirksgefängnis zurückgeschickt und ohne Kaution festgehalten. Cui wurde weiterhin von den anderen Insassen des Citrus County Gefängnisses isoliert und unter Selbstmordbeobachtung gehalten. Seine Wärter berichteten, dass er einen Großteil seiner Zeit damit verbrachte, christlich-religiöse Bücher zu lesen, aber nicht die Bibel selbst, und er führte ein Tagebuch. In der Nacht des 5. März 2006, also über ein Jahr nach dem Mord an Jessica Lunsford, unterhielten sich 2 Justizvollzugsbeamte in der Nähe von John Cuis Zelle. Ein Fernseher war eingeschaltet und keiner der beiden Wärter dachte, dass Cui ihr Gespräch mithören könnte. Während sie sich unterhielten, fragte Kenneth Slanker, der Wärter, der Cui bewachen sollte, die andere Wärterin Sherry Johnson über ihre Familie aus und fragte, warum sie ihre Kinder nicht in eine Kindertagesstätte geben würde. Johnson sagte, sie habe Angst davor, was in einer Kindertagesstätte passieren könnte, und zeigte auf Cui. Nachdem Wärterin Johnson gegangen war, rief John Cui Wärter Slanker zu sich. Cui sagte, dass er ihr Gespräch mit angehört habe und dass das Gespräch seine Gefühle verletzt habe. Laut Slankers Aussage sagte John Cui, ich mag es nicht, wenn man so über mich spricht. Ich wollte nicht tun, was ich getan habe. Ich wollte sie nicht umbringen. Ich habe mich nie als jemanden gesehen, der so etwas tun könnte. Und hier gab er erneut zu, Jessica Lunsford getötet zu haben. Trotz dessen, dass er vor Gericht ja auf nicht schuldig plädiert. Im Frühjahr 2006 rückte John Cuis Verhandlungstermin immer näher. Der vorsitzende Richter war Richter Richard Howard und dieser stand vor einer ordentlichen Aufgabe. Er musste nämlich noch eine Jury zusammenstellen. Diese muss unparteiisch und fair sein. Im Fall der ermordeten Jessica Lunsford jedoch war es schwierig, Menschen zu finden, die unparteiisch an den Fall herangehen würden. Dieses schreckliche Verbrechen war überall in den Nachrichten und Talkshows. An dem konnte kaum jemand vorbeikommen, zumindest in Homosassa und Umgebung. Dennoch, Richter Howard musste Geschworene finden und deshalb entschied er sich dafür, die Jury ausschließlich aus Geschworenen aus Lake County bestehen zu lassen. Lake County ist am weitesten von Homosassa entfernt, liegt aber noch im Tätigkeitsbereich des Richters. Und so begannen im Juni 2006 die vorprozessualen Zeugenaussagen vor Richter Howard. So also auch die Aussagen zu dem Verhör von John Cui durch die Detectives Grace und Eckeson. Und ja, wie sollte es auch anders kommen? Richter Howard beschloss, dass Cuis Geständnis aus dem Verhör verworfen werden soll, weil Cuis Rechte verletzt worden waren, obwohl er mehrmals nach einem Anwalt fragte. Aber ich denke, dies war eigentlich schon klar. Einerseits haben die Detectives einen geständigen Kindermörder, andererseits hat aber auch dieser das Recht auf einen fairen Prozess laut Gesetz. Das Verhör der Detectives hatte ja Wirkung gezeigt. Jedoch heißt es am Ende ja nicht immer, dass wenn jemand unter dem Druck des Verhörs, welches teilweise 6, 8 oder 10 Stunden oder noch länger geht, geständig ist, es am Ende auch wirklich wahr. Ein Verhör und ein Geständnis vor allem ohne die Anwesenheit eines Anwalts ist also als sehr, sehr wackelig anzusehen. Aber gut, dem war jetzt so. Der Prozess sollte trotzdem stattfinden. Und geeignete, potenzielle Geschworene zu finden, erwies sich als schwieriger, als Richter Howard erwartet hatte. Bis zum 13. Juli waren 58 potenzielle Geschworene ausgewählt worden. Richter Howard aber entschied dann plötzlich, dass eine unparteiische Jury in Lake County nicht rechtzeitig zusammengestellt werden könne und sagte weitere Geschworenenauswahlen ab. Es gab Berichte von potenziellen Geschworenen, die behaupteten, dass ihnen körperliche Gewalt angedroht worden war, falls sie schließlich in die Jury kämen und Cui nicht für schuldig sprechen würden. Zudem kam, dass mehrere Sachverständige, und damit sind zum Beispiel Gerichtsmediziner und andere Experten gemeint, an einem verzögerten Prozess aufgrund anderer Termine nicht teilnehmen könnten. Diese Verzögerung drohte aber, sollte keine Jury gefunden werden. Richter Howard entschied also, den Prozess an einem anderen Ort stattfinden zu lassen. Und warum? Ganz einfach. Neuer Ort, neue Möglichkeiten, Geschworene zu finden und vor allem auch deren Schutz besser gewährleisten zu können. Der Prozess sollte demnach in der Kleinstadt Tavares in Lake County stattfinden. Letztendlich wurde jedoch entschieden, dass John Cui am 12. Februar 2007 am anderen Ende des Staates Florida vor Gericht gestellt werden würde. Und zwar im Miami-Dade County. Der Wechsel nach Miami brachte der Verteidigung einen entschiedenen Vorteil. Die Geschworenen aus der Stadt gelten im Allgemeinen als wohlwollender gegenüber der Verteidigung. Diese Erkenntnis folgt aus Erfahrungen. Jedoch hat all dies nichts zu bedeuten. Auch der Prozess gegen Ted Bundy wegen der Ermordung von zwei Studentinnen der Florida University wurde damals nach Miami verlegt. Und zwar in der Hoffnung, eine mildere Jury zu bekommen. Doch falsch gedacht. Ted Bundy wurde für schuldig und zum Tode verurteilt. Aber ihr merkt, was für ein Spiel manchmal dieses ganze Hin und Her und diese ganze Vorbereitung eines Prozesses ist, oder? Und mir fällt auch noch ein Beispiel ein, und das kennt ihr bestimmt auch, und zwar ist es der Fall von O.J. Simpson. Sein Prozess wurde damals ja auch von, ich glaube, Santa Monica in ein Gericht, ja, mitten in L.A. verlegt. Und das hatte seine Verteidigung eingeleitet, denn hier war die Auswahl der Geschworenen entscheidend. Und eigentlich muss ein Prozess in dem Justizdistrikt stattfinden, in dem auch die Tat passiert ist, aus wichtigen Gründen, wie aber zum Beispiel Sicherheit, aber auch die Befangenheit, kann diese Regelung umgangen werden. Und bei O.J. Simpson zum Beispiel war es so, dass ihm in Santa Monica eine rein weiße Jury erwartet hätte, die ihm vermutlich nicht den Sports-Superstar-Bonus gegeben hätte. In L.A. aber war die Bevölkerung diverser und das wiederum war ganz zu O.J. Simpsons Gunsten. Ja, na gut, also so viel dazu, aber kommen wir mal nochmal zurück zu Mark Lunsford. Er setzte in der Zwischenzeit seine politische Arbeit fort und engagierte sich weiter für Gesetze, die Kinder von Sexualstraftätern schützen sollen. Er ließ sich das Gesicht seiner kleinen Tochter Jessica auf die Brust tätowieren. Er hat das Gesicht seiner Tochter lieber auf seiner Brust als auf Papier. So ist sie ihm näher, sagte er der St. Petersburg Times. Und der Prozess war also ein schwieriges Unterfangen. Also einen fairen Prozess zu ermöglichen. Aber Richter Howard hat es geschafft. Er stellte eine Jury zusammen und brachte sie vor der Verhandlung in einem unbekannten Motel unter. Und das wiederum ist gar nicht so ungewöhnlich, denn vor allem bei Verhandlungen, die groß in der Presse sind, muss um jeden Preis versucht werden, die Geschworenen von der Öffentlichkeit fernzuhalten, um ihre Unbefangenheit zu erhalten. Am 12. Februar 2007 begann dann der Prozess gegen John Cui in Miami. Die Staatsanwaltschaft legte etliche Beweise, wie DNA-Proben bestehend aus Jessicas Blut, Cuis Sperma auf der Matratze und Jessicas Fingerabdrücke, welche im Schrank im Wohnwagen der Dixons gefunden wurden. Als Zeugen sagten unter anderem auch die Wärter des Gefängnisses aus, in dem Cui einsaß. Sie berichteten darüber, dass John Cui diverse Male Details des Mordes zugab und auch immer wieder darauf bestand, dass er Jessica nicht umbringen wollte, sondern in Panik geraten war, als die Polizei auftauchte. Zur Taktik der Verteidigung gehörte, Experten in den Zeugenstand zu rufen, die bezeugen sollten, dass Cui schwerst drogen- und alkoholabhängig war und dass er seit langem an einer psychischen Krankheit litt. Dazu kam, dass John Cui sein Leben lang emotional missbraucht wurde und sein unterdurchschnittlicher IQ ihn geistig behindert mache. Und das war es, worauf die Verteidigung hinaus wollte. Ich denke, es war klar, dass John Cui schuldig war. Es ging aber vielmehr darum, ob er die Todesstrafe erhält oder nicht. Laut Urteil des Obersten Gerichtshofs von 2002 ist die Todesstrafe im Falle einer geistigen Behinderung des Angeklagten auszuschließen. Richter Howard aber widerlegte die Aussage der Verteidigung und argumentierte damit, dass Cuis IQ bei 78 lag und damit 8 IQ-Punkte über dem Standardwert für eine geistige Behinderung. Am 7. März befanden die Geschworenen John Cui in allen Anklagepunkten im Zusammenhang mit dem Tod von Jessica Lunsford für schuldig. Einschließlich des Mordes ersten Grades, die Entführung, den Einbruch und die sexuelle Nötigung. Am 11. August 2007 stimmte ein Geschworenengericht in Miami mit dafür, dass Cui für die Todesstrafe in Frage kommt, und am 24. August 2007 hörte ein Richter die Argumente für und gegen diese Verhängung der Todesstrafe gegen John Cui an. Als Richter Howard eine anschauliche Beschreibung des Verbrechens an Jessica Lunsford verlas, musste er immer wieder innehalten, um sich zu beruhigen. Er entschied, dass die Fakten des Verbrechens, die mildernden Argumente von Cuis Anwälten, bei weitem überwiegen. Die Verteidigung forderte unter Berufung auf Cuis geistige Fähigkeiten eine Verurteilung zu lebenslänglich, ohne die Möglichkeit der Bewährung anstelle der Todesstrafe. Und Richter Howard sagte, bei der Verurteilung geht es um eine endgültige Abrechnung. Es ist ein Abschluss. Er verurteilte John Cui für die brutale Vergewaltigung und Ermordung von Jessica Lunsford im Jahr 2005, die zum Zeitpunkt des Mordes erst 9 Jahre alt war, zum Tode. Als Mark Lunsford nach dem Urteil von Reportern gefragt wurde, wie es ihm mit dem Urteil geht, antwortete er: "Ich bin dankbar, dass das Ergebnis so ausgefallen ist, wie es ausgefallen ist." Am 30. September 2009 starb John Cui im Gefängnis eines natürlichen Todes. Citrus County Sheriff Jeff Dorsey berief eine Pressekonferenz ein, nachdem er von Cuis Tod erfahren hatte. Dorsey sagte, dass sowohl er als auch Jessicas Großmutter Ruth Lunsford sich fühlten, als ob eine 1000 Pfund schwere Last von ihren Schultern genommen worden sei. Mark Lunsford, so sagte er, befand sich wegen Jessicas bevorstehendem Geburtstag am 6. Oktober auf einer emotionalen Achterbahn. Und das war's mit dem Fall. Also fürs Erste, denn ich werde gleich noch auf ein paar Dinge eingehen. Zuerst muss ich euch sagen, habe ich gerade aber eine kurze Pause gemacht, denn dieses Verbrechen ist wirklich sehr grausam, wie ich finde. Also alles daran, und ich habe mich bei der Recherche schon wirklich sehr schwer getan und tue es auch gerade schon wieder, diesen Gedanken aus dem Kopf zu bekommen, der kleinen Jessica, die für Stunden in diesem Schrank sitzt und ganz gehorsam ihrem Peiniger ausgesetzt war. Was denkt ihr denn über die schnelle Täterfindung? Und ich muss sagen, dass ich echt verblüfft war, also im positiven Sinne natürlich. Das war schon eine wirklich gute Ermittlungsarbeit von der Polizei, finde ich. Es ist aber wiederum auch so grausam zu wissen, dass die Ermittler so nah dran waren, Jessica zu finden, und das auch noch lebend. Und da komme ich gleich mal auf die Dixons. Also so nenne ich die Familie jetzt einfach mal, weil es sonst wieder so viele Namen sind. Ja, und ihr versteht schon. Also die Dixons, glaubt ihr denen, dass die nichts mitbekommen haben? Ich meine überhaupt gar nichts. Jessica im Schrank versteckt, John Cui war teilweise 8 Stunden lang bei der Arbeit und der Fernseher lief die ganze Zeit in seinem Zimmer. Und ja, ich denke mir immer, ist denn da nie jemand reingegangen? John Cui selbst bestand immer wieder darauf, dass keiner seiner Mitbewohner von Jessica wusste. Aber vielleicht waren sie auch alle zugedröhnt und zumindest wurde ja keiner der Dixons verurteilt. Die Anzeigen wegen der Behinderung der Justiz etc. wurden feingelassen. Und ja, wir werden wohl auch nie erfahren, was sie wussten. John Cui konnte so schnell dingfest gemacht werden, weil er ein registrierter Sexualstraftäter war, der sich seiner Meldepflicht entzog. In den USA gehört es zu den ersten Schritten der Ermittlungen, auch das Sexualstraftäterregister durchzugehen und potenzielle Verdächtige im Umkreis der vermissten Person zu überprüfen. In den USA, also zumindest in einigen Bundesstaaten, ich weiß jetzt nämlich nicht, ob es in allen Bundesstaaten gilt, aber zumindest in den USA, in diesen Bundesstaaten, ist der Einblick in dieses Sexualstrafregister öffentlich. Dadurch kann jeder sehen, ob ein Sexualstraftäter oder eine Täterin zum Beispiel in der Nachbarschaft lebt. Und auch hier in der EU gibt es solche offene Register. Polen zum Beispiel hat im Jahr 2018 das Sexualstraftäterregister öffentlich zugänglich gemacht. Um die 800 Personen mit Namen und Fotos von der Justiz heißt es, es seien besonders schwere Täter und Täterinnen und das Recht auf Schutz steht über der Anonymität der Täter. Bei uns hier gibt es ein solches Register nicht, also es gibt schon, aber zumindest ist es nicht öffentlich einsehbar. Und ich weiß, es ist ein wirklich schwieriges Thema, denn es leitet dazu, zwiespältig zu denken. Aber ist es gut und wichtig zu wissen, wer Täter ist und ob einer in meiner Nachbarschaft wohnt? Oder wäre es wichtiger, Täter ja anonym zu lassen, um ihre Rehabilitation in die Gesellschaft zu ermöglichen? Was könnte man selbst tun, wenn man weiß, in der Nachbarschaft wohnt ein verurteilter Sexualstraftäter? Und wie würde man den Täter zum Beispiel aus der Nachbarschaft herausbekommen? Und ist die Wahrscheinlichkeit da, beziehungsweise größer, dass wenn ein Täter sich anonym in einer Nachbarschaft eingliedert, sich sozialisiert, er dann die Chance hat, sein Leben neu zu starten? Ja, was denkt ihr denn über dieses Thema? Ich zum Beispiel weiß gar nicht richtig, was ich sagen soll. Ihr merkt ja, dieses Gedanken hin und her findet zum Beispiel bei mir statt. Ja, gut, schlecht. Ich glaube, ich kann mich zu dem Thema gerade jetzt gar nicht so fest positionieren, wobei ich natürlich verstehe, dass sich eine Nachbarschaft wohler fühlt, wenn keine registrierten Verbrecher neben ihnen wohnen. Doch kann jeder ein Verbrecher werden und bleibt es dann auch für immer? Oder wie sehen wir das? Ich bin interessiert, was ihr denkt. Vielleicht seid ihr da auch viel konsequenter und strikter schon in eurer Meinung. Ja. Okay, und damit verabschiede ich mich von euch. Denkt daran, wenn euch mein Podcast gefällt, dann haut auf den Like, Herz und Sterne-Knopf, schreibt gerne eine Bewertung und abonniert den Podcast fleißig. Damit helft ihr mir wirklich, wirklich sehr. Besucht auch meine Instagram-Seite wahre-verbrechen-podcast und verteilt ein paar Herzen. Ja, ich freue mich auf die nächste Folge mit euch. Bis dahin sage ich, bleibt sicher und ciao.